Guten Tag, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich auf der Frankfurter Buchmesse zu einem Gespräch über die SWR-Bestenliste, die seit einem halben Jahrhundert nun die Literaturkritik feiert. Mit den monatlichen Empfehlungslisten ist die SWR-Bestenliste so etwas wie eine Institution in der literarischen Landschaft und zwar im ganzen deutschsprachigen Raum. Auf der Bühne begrüße ich ganz herzlich aus der Jury der SWR-Bestenliste Iris Radisch, Literaturkritikerin bei der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Neben mir sitzt Helmut Böttiger, Publizist und Literaturkritiker unter anderem für das Deutschlandradio und ebenfalls zu Gast Cornelia Geißler, Literaturredakteurin bei der Berliner Zeitung. Wir wollen uns ein wenig erinnern an die Geschichte der SWR-Bestenliste 50 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Wir wollen nachdenken über die Rahmenbedingungen der Rezensionen, die sich verändert haben und ein bisschen spekulieren, wie die Zukunft der Literaturkritik aussehen könnte. Iris Radisch, vielleicht beginnen wir mit Ihnen. Erinnern Sie sich noch daran, wann Sie in die Jury der SWR-Bestenliste berufen worden sind und welche Bedeutung die Literaturkritik damals innehatte?
Also ich kann es nicht aufs Jahr genau sagen, aber es war in den frühen 90ern, also wirklich schon sehr lange her, dass ich in die Jury kam und damals war natürlich noch wirklich fast die Gründungsmannschaft da oder jedenfalls die alte Garde, also Jörg Drews, Peter Hamm, Sibylle Kramer und you name it, also wirklich für mich damals ganz große Namen, ganz große Kritiker. Und ich war sehr ehrfürchtig, muss ich sagen. Ich war da mehr die Hasenschule damals. Also noch eine ganz junge Kritikerin, die anfing. Und das teilen wir ja hier ein bisschen. Wir hatten eben wirklich diese Nachkriegsgeneration vor uns, die unglaublich gebildet war, die wahnsinnig viel gelesen hatte, so viel wie wir wahrscheinlich in unserem ganzen Leben nie schaffen werden zu lesen, die theoretisch, literaturtheoretisch sehr, sehr beschlagen war und vor allen Dingen die mit einem großen Ernst, mit einem sehr großen Ernst an die Sache ranging. Literatur war einfach damals fast so wichtig wie Wirtschaft und Politik, vielleicht genauso wichtig.
Was waren das wohl für Zeiten?
Genau. Das kann man sich eben heute nicht mehr so ganz vorstellen, auch mit welchem Selbstbewusstsein. Der große Name Reich-Ranicki wird natürlich auch gleich fallen, den habe ich allerdings damals bei der Bestenliste nicht kennengelernt, der war aber auch Jurymitglied natürlich, den habe ich erst später dann im literarischen Quartett kennengelernt. Aber dieses Selbstbewusstsein, was er ausstrahlte, war natürlich ganz besonders groß, aber es war auch stellvertretend für diese ganze Gründungsgeneration, die eben auch vor allen Dingen die Bestenliste getragen hat.
Cornelia Geißler, in einem Buch, ich habe das mal nachgeschlagen, zum 20. Geburtstag der SWR-Bestenliste haben Sie geschrieben, dass Sie die Bestenliste anfangs als eine Veranstaltung der westdeutschen Literaturszene wahrgenommen haben. Wie kam das überhaupt zu dem Eindruck? Immerhin gab es ja sehr viele namhafte Autorinnen und Autoren aus Ostdeutschland, die auf der Bestenliste vertreten waren.
Naja, es war ja bis 90 nicht möglich, dass jemand aus dem Osten da Mitglied sein konnte in der Bestenliste. Insofern war es eine westdeutsche Veranstaltung und ich kam dann als Ossi dazu. Das war dann, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist es bis heute mein Alleinstellungsmerkmal. Damals feierten wir halt gerade dieses Jubiläum. 94 bin ich schon dazu gekommen. Und wir hatten dieses sehr schöne Buch, die besten Bücher, für das ich gefragt wurde, wie ich es aus ostdeutscher Perspektive sehe. Und da habe ich dann gezählt, damals eben noch ganz ordentlich, also 1, 2, 3, 4 ausgezählt, ohne irgendwelche Rechnermöglichkeiten, Excel-Tabellen. Und es waren viele Autoren aus dem Osten dabei, namhafte Autoren, aber die Kritiker waren halt Westler. So sah ich das.
Mit was für einer Ehrfurcht sind Sie denn da sozusagen eingetreten in die Jury? Ähnlich ehrfürchtig wie Iris Radisch oder einfach mit einer ganz anderen Haltung?
Noch ehrfürchtiger. Um es zu sagen, Iris Radisch war ja dann auch schon dabei und Helmut Böttiger. Und es war einfach ein Ort, ja, um es zu wiederholen, wo Literatur am wichtigsten war. Ich habe an so einem Kurzkurs für junge DDR-Journalisten teilgenommen im Jahr 1990 an der Hamburger Journalistenschule. Da habe ich schon gelernt, dass das Feuilleton wichtig ist. Also damals wurde es sehr ernst genommen. Wolf Schneider sagte, bei der FAZ schlägt man als erstes das Feuilleton auf zum Beispiel. Das hatte ich mir früher so nicht vorgestellt und das war toll. Und ich bin dann auch damit selbstbewusster in meine Redaktion zurückgekehrt. Und ja, es war aufregend, an einem Ort zu sein, wo es um nichts anderes ging als Literatur.
Ich würde ja sagen, ich schlage immer noch das Feuilleton zuerst auf und komme dann all zu den anderen Themen. Helmut Böttiger, wann sind Sie zur besten Liste gestoßen und mit welchem Anspruch haben Sie dann bei der Jury mitgearbeitet?
Ja, das muss so um die Wendezeit gewesen sein, um 1990. Und das war noch der Geist, das hat ja Frau Radisch beschrieben, der Gründungsgeist, als Literaturkritik noch eminent wichtig war. Und das hat man den Vertretern deutlich angemerkt. Ein Selbstbewusstsein, nicht nur bei Reich-Ranicki, auch bei den Frauen. Man lebte in dem Gefühl, das ist wichtig, was wir machen. Das dürfte der Hauptunterschied zu heute sein. Der Paradigmenwechsel ist unverkennbar. Und damals war Literatur wichtig, es wurde in der Gesellschaft ernst genommen. Damals waren Schriftsteller wie Günter Grass oder Heinrich Böll ungefähr das, was heute Jan Böhmermann ist. Wenn man gesellschaftspolitische Diskurse in den Medien verbreiten wollte, dann waren die Schriftsteller, die das gemacht haben. Und dieser neue Typus von Medienexperte oder Medienfigur, den kannte man damals noch überhaupt nicht. Das hat die Literatur verkörpert. Und das merkte man den Diskussionen an. Und um auf das Wesentliche zu kommen, die Bestenliste verschrieb sich ästhetischen Kriterien. Das war ein Gegenprogramm zum Bestseller. Und der Bestseller war als Wort negativ besetzt. Im Vergleich zu heute, man sieht ja überall die Verlagswerbungen, Bestseller-Autor, der Bestseller ist per se gut. Und da hätte man damals wirklich die Hände vor Kopf zusammengeschlagen. Der Bestseller war damals per se schlecht. Und das hat die Literaturkritik definiert. Man kann das natürlich ausdifferenzieren, aber es war eine Zeit, von der man heute noch zehren kann.
In diesem Zusammenhang sollten wir uns vielleicht auch an Jürgen Lodemann erinnern, damaliger SWF-Redakteur. 1975 hat er die jetzige SWR-Bestenliste gegründet, hat sie auf den Bildschirm gebracht. Er ist damals zum Spiegel gefahren, wollte vor laufenden Kameras eigentlich so etwas wie ein Statement einholen, warum der Spiegel denn überhaupt sich nur um die Zahlen kümmert, die damals im Übrigen hochproblematisch waren. Die wurden rückgemeldet aus den Buchhandlungen, aber man wusste nicht genau, ob im Grunde genommen diese Zahlen wirklich so korrekt waren. Und dann ist er frustriert wieder zurückgegangen, um qualitative Belange wollte man sich im Spiegel damals weniger kümmern. Das Verkaufsranking war das Maß aller Dinge. Und dann hat Lodemann so etwas entwickelt wie den Versuch, eine Art Gegenorientierung zu schaffen. Und in seinen Texten über die SWR-Bestenliste hat er immer wieder auch diesen antikapitalistischen Impuls formuliert. Die Frage an die Runde, wie hat sich denn das dann konkret in den Empfehlungslisten, in den Büchern auch ausgedrückt, wenn Sie mal zurückdenken?
Ich glaube, das war schon sehr wichtig, dass das in einer gewissen Weise, jetzt sage ich das heute in Anführungszeichen, auch fortschrittliche Literatur war. Also Literatur, die die Möglichkeiten des Literarischen weit treibt, die selbstreflektierend ist, die nicht nur das Bestehende nochmal dupliziert, die eben nicht nur realistisch ist. Das war schon, ich würde schon sagen, mit den Kritikern, die da so das Sagen hatten in der Jury, war das schon eine Literatur, die sehr favorisiert wurde, also was man Avantgarde nennen würde. Das war wichtig, weil man auch davon überzeugt war, dass Sprache verbraucht war. Nicht nur durch die Sprache des Dritten Reiches, auch durch die dunklen 50er Jahre. Ja, Sprache musste erneuert werden. Man hatte ja wirklich das Gefühl, dass die bürgerliche Kultur sich schuldig gemacht hatte, dass das Kulturbürgertum versagt hatte. Man muss das ja in den großen bundesrepublikanischen Kontext stellen. Und da war es natürlich unglaublich wichtig, dass die Literatur sich auch reinigte, dass sie von vorne anfing, dass sie was wagte und so weiter. Also dieser Anspruch, dass es fortschrittlich sei, dass es avantgardistisch sei, dass es eben nicht nur irgendwelche Geschichten nacherzählt, das war, glaube ich, für die Kritiker dieser Liste immer sehr, sehr wichtig. Und da waren durchaus immer sehr anspruchsvolle Werke. Das war schon ein wichtiges Kriterium, anspruchsvolle Literatur da vorzustellen.
Und das heißt ja auch, welchen Büchern wünsche ich möglichst viele Leser?
Diese Formulierung gibt es bis heute.
Diese Formulierung gibt es bis heute. Also die Bücher, von denen wir denken, dass man sie lesen muss. Und das in den Anfang der 90er Jahre war halt der Umbruch der Welt sozusagen. Der Osten fiel in sich zusammen, es kamen die jungen Demokratien. Und da sind auch viele Autoren dabei gewesen, die wir auch mit versucht haben zu unterstützen, ihnen ein Publikum mit zu verschaffen durch die Aufmerksamkeit der Kritik. Alexander Tischbal, Dubravka Ugresic, aber auch aus Ostdeutschland, Adolf Endler zum Beispiel. Es gab früher den Preis der SWR-Bestenliste, den es ja wieder gibt. Den hat zum Beispiel Adolf Endler bekommen mit seiner sehr schwarzhumorigen Art, auf die Verhältnisse zu gucken. Eine ganz andere Art des realistischen Schreibens. Er nahm ja die Gesellschaft auseinander.
Manchmal war die Jury der SWR-Bestenliste auch visionär. Man erinnere sich nur daran, der neue Literaturnobelpreisträger László Kaznor-Hókai war auch mal Preisträger des Preises der SWR-Bestenliste. Das war Mitte der 90er Jahre und jetzt Literaturnobelpreis. Also die Jury hat gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. Herr Böttiger, vielleicht noch mal zu dieser Frage zurück. Was waren das für Bücher, für die Sie damals zum Beispiel auch votiert haben? Was hat diese Kriterien der neuen Sprache, der Avantgarde tatsächlich dann auch eingelöst?
Ja, was progressiv ist, was Avantgarde ist, das muss man immer von Fall zu Fall anschauen. Es spielte eine sehr große Rolle, dass man Bücher hervorhebt, die nicht in den großen Verlagen unbedingt erscheinen, dass man kleine Verlage, die etwas riskieren, unterstützen und dass man Schreibweisen unterstützt, die nicht woanders eh schon abgedeckt werden. Und es war ein wichtiger Gesichtspunkt, dass Literatur etwas anderes ist als Journalismus. Dass in Literatur Dinge verhandelt werden, die im Journalismus einfach Leerstellen offen lassen. Es geht nicht um Themen, es geht nicht um irgendetwas abzudecken, um politischen Aktivismus, sondern es geht darum, in etwas vorzudringen, was anders nicht gesagt werden kann. Und deswegen waren avanciertere Schreibweisen, literarische Schreibweisen da sehr im Vordergrund, nach dem Satz des Medienexperten, der damals eine große Rolle spielte, Friedrich Kittler: wahre Literatur ist unverfilmbar. Das heißt, es kommt auf die Sprache an. Und ich erinnere mich, in den 90er Jahren gab es einen Schriftsteller, der nur durch Literaturkritik berühmt wurde und den Büchnerpreis gekriegt hat. In der allgemeinen kommerziellen Öffentlichkeit wäre der vollkommen untergegangen, nämlich Reinhard Jirgel. Es ist ein Erfolg der Kritiker der Bestenliste, überhaupt der damaligen Literaturkritik, dass ein Autor, der absolut exemplarisch nach einer Sprache in der Gegenwart sucht, die nicht auf den ersten Blick journalistisch verständlich ist, dass der einen gebührenden Rang bekommt. Und das war eine Leistung der Bestenliste, auf Dinge zu achten, die ästhetischen Kriterien standhalten und nicht den allgemeinen Diskursvorgaben entsprechen.
War die Jury denn zeitweilig auch einfach stolz darauf, dass sie jetzt ein Medium hatte, eine Institution hatte, wo dann genauso etwas möglich war, wie einen Autor wie Reinhard Jirgel durchzusetzen, auch möglicherweise am Markt?
Ich glaube schon, dass wir darauf stolz waren und auch ganz zu Recht übrigens, weil wir ja auch wirklich eben, das stimmt, Jirgel, da waren gerade wir beide ja große Liebhaber dieses Jirgelschen Werks.
Ja, jetzt kommt das raus, wie die Leute so im Hintergrund gekungelt haben.
Also ich und Herr Böttiger, wir liebten den sehr und ich bin sehr traurig, dass der heute nicht mehr schreibt, dass er eigentlich aufgegeben hat, aber das ist jetzt nur in Klammern gesprochen. Ja, wir waren sehr, sehr glücklich darüber, dieses, ich würde schon sagen, Machtinstrument in den Händen zu haben, weil wir sind ja trotz allem als Kritiker einzeln Schreibende. Also wir haben natürlich in unseren Zeitungen, da wo wir publizieren oder auch im Rundfunk, eine gewisse Macht hatten wir. Wir kommen vielleicht noch dazu, ob wir die noch haben, aber wir hatten die. Aber wir waren ja nie ein Kollektiv. Also die deutsche Literaturkritik, wo gab es die? Die gab es in der Tat nur in der Bestenliste, so als Gruppe, als Stimme. Es wird ja immer im Nachhinein so viel gescholten, ach, da gab es Absprachen und da hat die ganze FAZ auf denselben Autor gesetzt und die ganze Zeit auf den anderen Autor und so weiter. Es gab diese Absprachen, aber auch, weil einem das so wichtig war, weil man auch ein bisschen Literaturpolitik damit machen wollte. Und ich würde das gar nicht nur negativ sehen, weil dahinter ja auch Herzblut und wirkliche Parteinahme für eine bestimmte Literatur war. Und man gönnte dieser Literatur eben auch wirklich viele Leser und Leserinnen. Also insofern war uns das, glaube ich, sehr klar, dass wir da ein Instrument haben. Und wir haben in den früheren Jahren auch darüber heftig debattiert und Ich gebe zu, dass es ab und zu Absprachen gab, um jemand durchzusetzen.
Also vielleicht gibt es auch Negativbeispiele. Also ja. Der berühmteste Fall ist die Lyrikerin Ulla Hahn, die ein spezieller Liebling eines einflussreichen Fernsehkritikers war, der noch dazu eine Machtposition in einer überregionalen Zeitung hatte. Und als die dann 6 Monate lang auf Platz 1 der Bestenliste war, weil die ganze FAZ-Redaktion mitstimmen musste, da musste auch das Reglement geändert werden. Also es gibt auch Probleme bei dieser Form.
Das Reglement wurde geändert. Es wurden einige Dinge in der Jurybesetzung geändert, und zwar dahingehend, dass die Jury vergrößert worden ist von 15 auf 30. Das war zum Beispiel eine Änderung. Bücher konnten nur eine gewisse Zeit, nicht über Monate hinweg, platziert werden. Tatsache ist aber, dass was man so als Kungel negativ meint, hat ja auch einen riesen Vorteil. In dieser Liste war ja immer ein gewisses kommunikatives Element eingeschrieben. Vielleicht sollte man auch noch erklären, es gibt eine Veranstaltung, wo alle zusammenkommen. Das ist das legendäre Kritikertreffen. Meistens findet das in Baden-Baden einmal im Jahr statt. Da wird dann überall sowas verhandelt. Und das Gespräch hinter den Kulissen ist ja auch sinnvoll, weil es eben nicht Kungelei ist, sondern ein literaturkritisches Gespräch. Oder wie haben Sie das wahrgenommen, Cornelia Geißler?
Eine Jury spricht sich ja ab. Also eine Jury trifft sich und redet über Autoren. Das machen wir einmal im Jahr bei diesem Treffen. Jetzt wieder mit einem Preis, früher mit einem Preis, lange Zeit nicht. Aber dazwischen wählen wir auf diese Liste, und da gibt es auch bis heute Mails, die hin und her gehen und sagen, guck mal auf diesen Autor, guck auf diese Autorin. Das ist ja nicht unnatürlich, dass Juroren, Kritikerinnen miteinander das Gespräch pflegen und sagen, guck mal, der ist noch nie gesehen worden, aber der hat jetzt sein bestes Buch. Das würde ich auch nicht als Kungelei bezeichnen.
Ja. Man kann ja wahrscheinlich auch einfach nicht alles lesen und ist dann auch möglicherweise dankbar auf die Hinweise. Also wie oft wird bei Ihnen angerufen und sagen, ja, Helmut Böttiger, das Buch, dafür brauchen wir noch 5 Punkte oder 6 oder 3 oder 10 oder 15.
Es entwickeln sich natürlich Beziehungen, Gemeinsamkeiten, Kollegen, mit denen man sich besser versteht. Und da, wenn ein Buch erscheint, das einem besonders am Herzen liegt, dann versucht man natürlich dafür auch andere zu gewinnen. Es ist ja eine sehr subjektive Angelegenheit. Der Umschlag, dass Literaturkritik dann auch etwas Objektives bekommen kann, das ist ein ganz interessanter Punkt. Aber der Ausgangspunkt ist natürlich subjektiv, und ich kann Personen hervorheben, die da in der Bestenliste waren, die für mich in Erinnerung geblieben sind als so Diskussionspartner, wo ich dachte, das muss man ernst nehmen. Da war Sibylle Kramer, die sehr für avancierte sprachkritische Literatur eingetreten ist. Die hat immer in kleinsten Verlagen Sachen ausfindig gemacht. Ich erinnere mich, dass in der Friedenauer Presse Inger Christensen verlegt wurde, und das war eine Lieblingsautorin von ihr, und ohne Sibylle Kramer hätte ich das wahrscheinlich nicht gelesen. Ein anderer Fall, mit dem ich nicht immer einer Meinung war, war Peter Hamm, der immer so auf das Einzelgängerische, Solitäre, das Robert Walzersche, Verkannte abgefahren ist. Und das hat er mit so einer solchen Empathie gemacht, dass ich gemerkt habe, das ist etwas, was ich übertragen kann, wo eine Begeisterung, eine Empathie wirklich auch überspringen kann. Und natürlich ist man auf Hinweise von Kollegen, die man schätzt, zu denen man in irgendeiner Verbindung hat, sehr dankbar. Und ich habe das bei meinen Autoren, die mir wichtig waren, natürlich genauso gemacht.
Wie hat sich nun das Gespräch über Literatur in der SWR-Bestenliste so in den letzten 10, 15 Jahren verändert, Iris Radisch?
Naja, also es hat ein Generationenwechsel stattgefunden. Die großen Namen, über die Helmut Böttiger gerade geredet hat, die gibt es nicht mehr. Und jetzt sind wir eigentlich die Alten, die wir hier sitzen, die wir damals die Häschen waren. Wir sind jetzt im Grunde die Veteranen dieser Liste. Und wir stehen ja an einem Generationswechsel, der, glaube ich, sehr viel problematischer ist als der, den wir mit den Alten erlebt haben, weil wir
das
sind.
Das meinen Sie?
Das meine ich mal, dass wir da an einem schwierigen Wechsel stehen. Wir sind in einer gewissen Weise grosso modo Schüler dieser Gründungsgeneration. Wir haben von denen sehr viel gelernt. Wir sind nicht immer ihrer Meinung gewesen, aber im Großen und Ganzen teilen wir, glaube ich, das Kriterium, was ist literarische Qualität? Da gibt es einen Rahmen, in dem wir uns natürlich mit Geschmacksabweichungen noch ganz gut verständigen können, wo wir streiten können. Ich fürchte, dass nicht nur die erste Generation nach uns, die noch nicht, aber ich sage mal jetzt die wirklich die ganz junge Literaturkritik, wo ich ja gar nicht weiß, was das jetzt ist, weil die ja gar nicht mehr unbedingt in unseren alten Medien stattfindet. Da haben wir keine gemeinsamen Kriterien mehr. Und was jetzt eigentlich unsere Aufgabe sein könnte, in so einem Machtinstrument, die deutsche Literaturkritik versammelt sich, ist natürlich, für unsere Kriterien zu streiten, uns mit der jungen, nachkommenden Generation auseinanderzusetzen und diesen Diskurs zu führen über den Generationsbruch, der als wirkliche Problematik bisher nie, also zu den Alten, wir hatten das nicht. Da gab es keine Ablöse, da gab es gar keine großen Kämpfe. Wir konnten uns mit denen eigentlich immer ganz kollegial auseinandersetzen. Jetzt sind die nicht mehr da, aber es gab keine wirklichen Konflikte. Jetzt sieht es anders aus und ich glaube wirklich, unsere Aufgabe ist, diese alten Kriterien der Literaturkritik, die wirklich, wie Herr Böttiger sagt, nach ästhetischen, nach rein literarischen Kriterien immer vorgegangen ist, dass wir diese Fahne hochhalten und auch in die Auseinandersetzung mit den nachfolgenden Generationen gehen. Das könnte jetzt so eine Aufgabe dieser Liste und auch der in ihr noch tätigen Veteranen sein. Ja.
Dann gebe ich die Frage mal gleich weiter. Tun Sie das? Diese Debatte führen mit der jüngeren Literaturkritikgeneration im Alltag, im Redaktionellen? Und wo und auf welche Weise findet er dann statt?
Das ist eine schwierige Frage, weil ja auch die Rolle unserer Medien sich verändert hat. Und also die Plätze, wo Literaturkritik stattfindet und das gleichzeitig zusammenfällt mit der Abnahme des Lesens überhaupt, also diesem Umbruch auf dem Buchmarkt, diesen schwindenden Zahlen von Lesern, also dass so einerseits das Interesse schon irgendwie da ist, es ist ja gut, wenn die Leute überhaupt lesen, aber andererseits wir natürlich wollen, dass die Leute was Gutes lesen und nicht zu dieser Stapelware greifen. Und insofern stehen wir da in einem Konflikt. Ich merke auch, es gibt gar nicht so ein großes Interesse an jungen Kritikerinnen und Kritikern, dass sie nachkommen, also dass sie in diesen klassischen Medien mitmachen wollen, weil es eben dieses andere Format jetzt gibt, TikTok, BookTok als Medium, Bücher schnell zu pushen oder auf Instagram. Literaturkritik auf Social Media hat eine große Rolle bekommen und das ist natürlich eine Herausforderung für uns. Wie weit machen wir da mit? Also es gibt ja auch Literaturkritikerinnen und Kritiker, seriöse, die es auf BookTok versuchen. Es ist ein Prozess gerade. Wir müssen vielleicht in 5 Jahren gucken, was daraus geworden ist.
Helmut Böttiger, sind Sie auf BookTok?
Noch nicht, aber wer weiß. Das ist, glaube ich, der wichtigste Wechsel, den man konstatieren kann. Der Generationswechsel hängt mit einem fundamentalen Wechsel der Öffentlichkeit zusammen. Und das kann man daran lesen, dass die Literaturkritik per se unter Legitimationsdruck steht. Es gab vor mehr als 10 Jahren mal eine Debatte im Internetforum Perlentaucher, wo gesagt wurde, gerade von der neuen Generation, die durch das Internet schon sozialisiert worden ist, Literaturkritik kann man eigentlich nur mit Verachtung begegnen. Also die Literaturkritik wurde für tot erklärt und es gab da viele Stimmen. Eine ist mir in Erinnerung, dass auch so etwas wie der Kerr-Preis für Literaturkritik ganz anders gedacht werden muss. Und das konnte man so verstehen, es geht nicht mehr um Literaturkritik, sondern durch die ganz neuen Foren, durch die zigtausende von Amazon-Kritikern kann eigentlich jeder Kritiker sein und diese Gatekeeper-Funktion des Kritikers, der sich als etwas Besseres fühlt, der den anderen etwas vorschreiben will oder andere bevormunden will, das sei im Zuge dieser Schwarmintelligenz der Basisdemokratie obsolet geworden. Und als Literaturkritiker muss man sich legitimieren, warum man überhaupt glaubt, etwas zu dem Buch besser sagen zu können als 1000 andere auch, die das parallel in den Teilöffentlichkeiten genauso tun. Und das ist eine Herausforderung, die auch auf den Literaturbetrieb sich ausgewirkt hat. Früher waren die Schriftsteller und Schriftstellerinnen auf die Literaturkritik geradezu angewiesen. Literaturkritik konnte einen Schriftsteller bekannt machen, konnte den Wert begründen. Heute braucht die Literaturkritik nicht mehr, die hilft sich selbst. Die hat eine große Infrastruktur. In den letzten 2-3 Jahrzehnten ist der Literaturbetrieb unendlich groß geworden mit sehr vielen Kulturmanagement-Segmenten. Überall finden Festivals statt, überall gibt es Treffpunkte, Podien, Stadtschreiberstellen. Eine Kommunikation, die nicht mehr auf die Kritik angewiesen ist, sondern dass der Betrieb funktioniert. Und der Übergang vom Literaturkritiker zum Kulturmanager ist, glaube ich, eine wichtige Definition des heutigen Literaturbetriebs.
Aber tröstlicherweise hat ja eben jener Perlentaucher, der auch gerade ein Jubiläum feierte und 25 wurde, eine Umfrage gemacht unter Literaturkritikerinnen und Kritikern, welche Bücher aus diesen 25 Jahren ihnen am meisten in Erinnerung sind. Und das sind bedeutende Autorinnen und Autoren, die da genannt worden sind. Hertha Müller, Marcel Bayer, auch Reinhard Jürgel, die sich auch durchgesetzt haben in dieser Zeit durch Kritik. Also es ist noch nicht alles verloren.
Nein, verloren ist es nicht. Aber wie Iris Radisch sagt, man muss schon die Literaturkritik offensiv verteidigen. Man muss wirklich definieren, wozu die da ist. Dass es darum geht, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, dass es Kriterien gibt und dass Literatur etwas anderes ist als bloße Diskursform, als bloßer politischer Aktionismus, wie man das jetzt beim Deutschen Buchpreis gesehen hat. Es war ja eine Selbstfeier des Literaturbetriebs, tolle Jury, tolle Auswahl, dass man über so eine Auswahl streiten kann, dass zwei für mich herausragende Bücher des Jahres da gar nicht vertreten waren. Darüber kann man schon auch mal diskutieren, anstatt sich immer selber zu betätscheln. Wir machen alles toll, wir sitzen alle in einem Boot. Es muss auch Konfrontationen geben, welche Bücher wichtiger sind und welche weniger wichtig sind. Und dass man drei Debütanten auf so eine Liste setzt, ist auch ein Problem. Die Debütanten sind aller Wahrscheinlichkeit nach in 2-3 Jahren schon wieder vergessen, werden durch neue Debütanten abgelöst, die dann auch wieder vergessen sind.
Ist das tatsächlich ein Problem, dass es mittlerweile so etwas gibt wie eine Scheu, in die Kontroverse zu gehen? Also da sind wir ja bei dem heiklen Thema Verriss und die vermeintliche Anmaßung eines Kritikers, einer Kritikerin, ein Buch dann auch zu verreißen. Gibt es diese Scheu tatsächlich mittlerweile? Hat sich da was verändert, Frau Radisch?
Ja, ich glaube ganz sicher, dass es kaum noch Verrisse gibt. Und ob das jetzt Scheu ist und ob das Angst davor ist, noch dieses alte Selbstbewusstsein, dieses kulturbürgerliche Selbstbewusstsein wirklich zu zeigen und zu sagen, ich weiß es besser, ich habe so viel gelesen, ich habe so viel Kriterien mehr, ich darf sagen, ob das gut oder schlecht ist. Natürlich ist es eine Anmaßung und wird es immer bleiben, aber die Simulation dieser Anmaßung, die war wichtig. Und die ist ja auch wieder angreifbar durch andere Kritiker. Es ist ja nicht so, dass einer das letzte Wort hat. Das bleibt ja immer in einem Diskursrahmen, wo einem wieder widersprochen wird. Aber es ist ganz wichtig, dass man das wagt. Dass man das wagt und dass man Bücher verreißt. Das ist unglaublich wichtig. Und wenn Sie die Zeitungen jetzt angucken, jetzt die Beilagen zur Messe, dürfen wir mal die Verrisse zählen? Also manchmal gibt es noch einen kritischen Nebensatz, aber dann ist es eigentlich trotzdem toll. Ja? Also doch ganz wichtig und so weiter. Also die Literaturkritik heute, finde ich, erschöpft sich unglaublich oft in reinem Inhaltismus, sprich in lustig, animiert, reportagehaft, interessant erzählten Inhaltsangaben und erspart sich eigentlich die ästhetische Auseinandersetzung mit der Sprache, mit der Erzählperspektive, mit dem Umgang mit der literarischen Tradition, mit allem. Es sind Buchempfehlungen, es ist mehr oder weniger eine Art Servicebetrieb, der gut gelaunt, fröhlich ist und natürlich ab und zu mal so ganz bisschen auch mal was kritisiert, aber das ist minimal, das hat nicht mehr den Ernst, dass es bei Literatur ums Leben geht. Dass ob ein Buch gut oder schlecht ist, ob das was aufreißt in meinem Kopf oder meinen Kopf nur verklebt, dass das existenzielle Fragen sind. Das kommt so leider nicht mehr rüber und da finde ich schon, dass wir eine Aufgabe haben, nicht zu sehr nachzugeben und nicht zu sehr Social Media zu imitieren in unseren alten Traditionsmedien. Das finde ich ist wirklich eine Aufgabe, die da ist, noch Orte zu bewahren, wo wirklich eine richtige literaturkritische Auseinandersetzung noch stattfindet, damit man überhaupt das Kriterium noch hat, damit man es überhaupt vergleichen kann mit dem, was auf BookTok passiert. Wenn wir so BookTok-mäßig in unseren Traditionsmedien mit unseren Gegenständen umgehen, dann gibt es ja den Vergleich nicht mehr. Dann kann ja keiner sagen, das ist aber oberflächlich, weil man ja das Gegenbild überhaupt nicht mehr hat. Also ich finde, ganz dringend müssen wir mit dieser Service-Mentalität aufhören, mit diesen endlosen Hausbesuchen, wo wir langweilige Bestseller-Autorinnen in irgendwelche Cafés und beim Shopping begleiten. Das dürfen wir in unseren Qualitätsmedien einfach nicht machen. machen.
Aber ich habe jetzt in letzter Zeit genau solche Kaffeebesuche auch in der Zeit gelesen, muss man leider sagen. Aber es ist in der Tat, das Porträt ist sehr beliebt. Man erfährt was über die Autorin, den Autor, aber man entzieht sich dann auch der Kritik. Es gibt ein aktuelles Beispiel. Sie haben das auch aufgegriffen in der Zeit, dankenswerterweise. Sie haben nämlich über die Debatte des neuen Romans von Bestseller-Autorin Caroline Wahl, die Assistentin heißt das Buch, geschrieben, dass die Literaturkritik dieses Buch erstaunlicherweise freundlicher besprochen habe als die Fans. Wie haben Sie sich das erklärt?
Naja, das war, muss ich sagen, nicht meine Entdeckung. Das hat eine Kollegin, glaube ich, in einer anderen Zeitung, hat sich plötzlich diese Amazon-Rezension angeguckt und war ganz erstaunt, weil dieses Buch, die Assistentin, ist überall auf weichen Windeln durchgewunken worden. Man hat es wieder nacherzählt, man hat die Autoren befragt und ich weiß nicht was. Und dann irgendwie, es ist eine weibliche Emanzipationsgeschichte und hat was mit MeToo zu tun und nichts. Hat das eine Sprache, hat das eine interessante Perspektive und gar nichts davon. Und dann fiel uns eben auf, ja, die Fans finden es plötzlich langweilig. Die waren von Caroline Wahl irgendwie was anderes gewohnt. Und Caroline Wahl hat in diesem Buch, weil sie möchte ja von der Literaturkritik gerne ernst genommen werden, sie möchte ja gerne den Deutschen Buchpreis bekommen. Und sie hat in der Tat so ein bisschen, sie simuliert Selbstreflexion des Schreibens in diesem Buch, ein bisschen. Sie möchte so ein bisschen ernster genommen werden und man soll merken, ja, sie denkt auch übers Schreiben nach. Sie schreibt nicht nur so einfach vor sich hin, sie denkt auch ein bisschen drüber nach. Und das fanden die Fans jetzt ganz langweilig. Ja, das mochten die gar nicht. Also sie hat sich damit so ein bisschen zwischen alle Fronten gesetzt. Mich überzeugt diese Selbstreflexion ihres Schreibens überhaupt nicht, aber ihre Fans eben auch nicht. So. Und das war dann ganz interessant, dass die Fans ehrlicher damit umgingen als die Literaturkritik, die es nicht gewagt haben, irgendwie eine kritische Bemerkung zu diesem Erfolg zu machen und also wirklich vor diesem Bestseller-Erfolg in die Knie gegangen sind, weil er ja auch noch die guten Themen behandelt. Also arme Frau, die im Literaturbetrieb untergeht, die ein bisschen MeToo-Erfahrung hat. Das sind ja die Themen, die nun mal heute sehr gut gehen, die auch wichtig sind und die sie alle durchnimmt. Und dann traut sich dann keiner mehr zu fragen, wie macht sie das eigentlich?
Ja? Vor 30 Jahren wäre das Buch von Caroline Wahl von der Literaturkritik bestimmt gar nicht beachtet worden. Das hat sich verändert. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, es ist auch ein Fortschritt, dass sich die Literaturkritik geöffnet hat. Wie sehen Sie das?
Also ich gestehe, ich habe Caroline Wahl interviewt.
Das ist ja auch so eine Strategie, auch Porträt so eine Strategie, oder ein ja. Interview, um bloß keine Kritik schreiben zu müssen.
Ja, nicht um keine Kritik schreiben zu müssen, sondern weil das zusammenfiel auch mit der Verfilmung ihres Buchs 22 Bahnen und sie also damit doppelt in die Öffentlichkeit kam. Ja, das Problem ist, dass man, glaube ich, sich auch mit diesen Büchern beschäftigen muss als Literaturkritikerin und Kritiker.
Ja, aber
insofern
aber,
stimme ich Ihnen
kritisch,
gerade zu.
Aber kritisch
ja.
Bitte.
Ja. Und ich schreibe zum Beispiel nicht gerne Verrisse, weil ich wenig Platz habe und mir dann sage, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Text zu schreiben, unterzubringen, möchte ich doch die Bücher besprechen, die ich großartig finde, von denen ich denke, die müssen unbedingt gelesen werden. Das kommt zu dieser Problematik hinzu. Und dann lieber ein Buch, was halbgar ist, von dem ich denke, der Autor kann es eigentlich besser, verschweigen wir mal dieses Buch und nehmen das nächste. Das ist schon auch so eine Vermeidungsstrategie, um lieber anderen Büchern den Platz zu geben. Und zur Stellung der Literaturkritik zum Buchpreis muss ich noch kurz ergänzen. Da war ja das Interessante, dass die Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt zur Begrüßung gesagt hatte, sie dankt der Literaturkritik, dass sie auch da ist und den Literaturredakteuren in den Zeitungen und anderen Medien, dass sie dafür noch Platz geben, denn die Kritik ist wichtig. Also der Kampf geht weiter.
Das Problem ist, dass die Kritik sich in der Form der Rezension in Zeitungen niederschlägt und die Rezensionen sind generell im Abnehmen. Also jeder Medienexperte rät den Redaktionen auf Rezensionen zu verzichten. Rezensionen sind am langweiligsten, geben am wenigsten Klickzahlen. Deswegen kommt es zu diesen Porträts, Hausbesuchen, ob die Fingernägel rot lackiert sind, ob der kleine Finger sich beim Teetrinken spreizt. Also schon die Rezension als Form ist so im Niedergang begriffen. Und mir ist dieses Caroline-Wahl-Problem zum ersten Mal aufgefallen, wie auf den immensen Erfolg der Schlagersängerin Helene Fischer im Feuilleton reagiert worden ist. Plötzlich gab es überall Riesenaufmacher über Helene Fischer und man hat offenkundig natürlich Skrupel zu sagen, das ist alles Schrott, das ist alles trivial, da wird mit billigsten Methoden gearbeitet, sondern man hat sich dazu gezwungen, herauszufinden, wo ist eigentlich der Kick, was ist der Reiz daran, dass es so einen großen Erfolg hat. Also man steht unter Druck, Erfolg irgendwie auch positiv zu bewerten. Das ist, glaube ich, der Wechsel, der generell stattgefunden hat, dass etwas, was großen Erfolg hat, per se gut sein muss.
Aber das sind zwei Betrachtungsweisen, die, finde ich, schon beide legitim sind. Ich kann natürlich sagen, warum ist etwas popkulturell interessant? Das ist aber ein kultursoziologischer Blick, den ich dann darauf richte. Der hat seine Berechtigung. Ich kann natürlich sagen, warum ist die Bestsellerliste so, wie sie ist? Welche Bedürfnisse werden da angesprochen? Warum wollen die Leute das lesen? Das ist Soziologie oder Kulturpsychologie oder was auch immer. Wir sind Literaturkritiker. Wir sagen, ist das Kunst? Das ist unsere Aufgabe und ich finde eben, wir sollten uns nicht unbedingt, oder wir können das mal machen, aber unser Job ist nicht, Soziologie zu betreiben und den Markt zu analysieren. Warum wollen Leute Trash lesen? Warum wollen Leute Trash hören? Da gibt's tausend Gründe, die mögen alle interessant sein, aber da müssen wir natürlich sagen, wir sind eine Institution der Literaturkritik, wir sind Kritiker und wir sagen, ist das Kunst oder kann das weg?
Ja, das ist das, was ich sagen wollte. Also, dass man einen Erfolg von Helene Fischer oder auch Caroline Wahl unter anderen Gesichtspunkten als den der Literaturkritik behandelt. Und das ist so die Soziologisierung des Feuilletons, was eh festzustellen ist. Die Experten sind alle Soziologen. Eine Wissenschaft, die sich merkwürdig entwickelt hat, also als positivistische, empirische Datenerhebung. Im Literaturbetrieb ist es selbstverständlich geworden, dass man sich am Markt positionieren muss, dass man als Autor ganz früh lernt, wie man sich im Betrieb verhält. Schon die 20-Jährigen, die studieren in Leipzig oder Hildesheim Literatur- oder Kulturmanagement, die kriegen das schon vornherein mitvermittelt, wie das ist mit Agenten, wie hoch bei welchem Verlag Vorschüsse rauszukriegen sind. Es war vor 20 Jahren noch wichtiger als heute. Also, dass Literatur Teil des Dienstleistungsbetriebs ist, ist vollkommen selbstverständlich geworden. Und Literaturkritik ist von daher vor allem Geschäftsschädigung. Und es gibt schon die ersten Proteste von Verlagen in Redaktionen, das weiß ich, dass eine negative Kritik justiziabel ist wegen Geschäftsschädigung. Also Literatur ist aber etwas anderes als ein übliches Konsumgeschäftsmodell. Das muss man immer wieder in Erinnerung rufen. Und da geht es schon auch darum, dass auch die Form der Rezension eigentlich erkämpft werden muss gegen die Klickzahlideologie, dass andere Formen in den Medien viel mehr Klickzahlen bringen als die Rezension.
Vielleicht gehen wir noch mal der Frage nach, inwieweit die Frage, ist das Kunst oder kann das weg, tatsächlich auch relevant ist. Man könnte ja als Agent-Provokateur sagen, ja gut, das ist eine Frage, die haben Sie alle 50 Jahre lang diskutiert, das ist die Vergangenheit. Warum ist das heute noch wichtig? Hat das möglicherweise auch etwas damit zu tun, dass Diskurs, dass Streit, dass Diskussion, dass die Gegenthese auch so etwas ist wie eine Schule der Demokratie? Also dass Literaturkritik eben nicht nur eine ästhetische Frage beinhaltet, sondern auf zweiter Ebene möglicherweise auch eine politische, Frau Geißler.
Ja, wie das Lesen ja schon eine Schule der Demokratie ist, wenn man in der Lage ist, sich in verschiedene Perspektiven zu versetzen, andere Lebenswelten kennenzulernen, andere Arten des Denkens und festzustellen, dass das auch alles nicht so einfach ist und die Welt zersplittert. Und natürlich die Kritik ebenso. Und wahrscheinlich ist es, wir sprachen über Verrisse, wahrscheinlich würde ein saftiger Verriss besser klicken als eine laue, freundliche Rezension, wenn man schon in die Überschrift und SEO optimiert schreibt, warum der Autor XY diesmal völlig versagt hat. Also treffen sich sogar die Medien dort. Nein, Kritik ist ganz wichtig und Argumente zu tauschen und es können ja auch Kritiker auf Kritiker wieder antworten, weil es leider üblich geworden ist, dass man Kritik gleich als Angriff versteht und nicht als Austausch von Argumenten. Insofern hat die Literaturkritik unbedingt ihre Berechtigung, wie die kritische Auseinandersetzung in den Medien überhaupt.
Ja, da kann ich überhaupt nicht widersprechen. Natürlich ist es in dem Sinne politisch, dass man sich in viele Perspektiven einfühlt, sagten Sie ja gerade schon. Also Empathie ist natürlich für Literatur was ganz Wichtiges. Das ist ja das Dolle, dass Literatur ist, glaube ich, das einzige Medium, wo man von innen einem anderen Menschen folgen kann. Das gibt es sonst nirgends auf der Welt. Also allein diese Gehirnübung, ja, sich in die Innenwelten anderer Menschen zu versetzen, die ist unglaublich wichtig. Also insofern vielleicht wirklich mehr als la pour la, also Kunst um der Kunst willen ist es nicht. Man lernt da sehr, sehr viel mehr. Und warum es so wichtig ist, auch kritisch und negativ zu sein und warum man eben nicht sagen kann, oh, das sind alles nur Kulturpessimisten, die sind Geschäftsschädien, die wollen uns das Buchgeschäft, es liest ja eh keiner mehr, jetzt mäkeln sie auch noch bloß rum und so weiter. Das ist so wichtig zu sagen, dass es da um etwas geht. Ja, dass es da wirklich um die Erkenntnis, um die tiefere Erkenntnis der Welt geht. So pathetisch wäre ich da. Und dass, wenn man sagt, ach, es kommt nicht so drauf an, egal was die Leute lesen, Hauptsache sie lesen, das stimmt eben nicht. Wenn man das Falsche liest, verklebt man sich Herz und Hirn. Es ist einfach so, ja. Dann lebt man mit irgendwelchen Floskeln, dann denkt man in Floskeln, dann fühlt man unter Umständen in Floskeln. Deswegen ist es auch wirklich aus so einem Wahrheitsimpuls heraus wichtig, Floskeln zu kritisieren und für eine Literatur zu werben, die diese Oberfläche, die diese Konvention aufbricht. Also ich finde wirklich, dass wir als Kritiker da eine unglaublich wichtige Funktion haben, für die wir auch kämpfen müssen und die wir nicht kampflos aufgeben sollten, meiner Ansicht nach.
Sie haben gerade ein schönes Wort gesagt, das sehr wichtig war, nämlich Kulturpessimismus. Das ist ein Wort, das so in den 80er, 90er Jahren aufkam, vermutlich im Umfeld von Enzensberger. Kulturpessimismus war ein Verdikt, dass wir ja jetzt in einer reichen, wohlhabenden Gesellschaft leben und dass die Haltung der Kritik eigentlich generell obsolet geworden ist. Das war ein Paradigmenwechsel auch in der gesellschaftlichen Diskussion. Und es ist wichtig, die Haltung der Kritik positiv zu besetzen und nicht sofort als kulturpessimistisch zu verunglimpfen. Die beste Zeit der Kritik war in den 50er, 60er Jahren. Das ist auch historisch hochinteressant, dass in der Gruppe 47 sich die tendenziell oppositionellen Kräfte sammelten, die nach der Diktatur des Nationalsozialismus, wo man überhaupt nicht mehr gewohnt war, frei zu diskutieren oder nicht gewohnt war, dass es gegensätzliche Meinungen gibt, die man öffentlich austauschen kann. Das war der Impetus dann in der Gruppe 47, dass man Kritik einübt, dass man sich gegenseitig kritisiert und dass es einem nicht schadet, wenn man jemanden kritisiert, sondern dass das im Sinne der Sache ist. Und das war auch die Entwicklung einer bundesdeutschen Literaturkritik, die wirklich auf hohem Niveau stattfand, dass Kritik positiv besetzt wird und auch die Gesellschaft selbst vorantreibt. Und das ist etwas, was man grundsätzlich dazu sagen muss, eine funktionierende Gesellschaft, da kennt man daran, dass Kritik geübt werden kann. Und wenn im Literaturbetrieb nur noch Affirmation gilt und so Selbstfeier und es läuft ja alles, dann ist etwas schiefgelaufen.
Nur ganz kurz zur Ergänzung. Wir erinnern uns ja daran, dass in der NS-Zeit Kritik Kunstbetrachtung hieß. Und Kunstbetrachtung, das war damals natürlich sehr eng gefasst und musste auch bestimmte völkische Inhalte und so weiter. Aber Kunstbetrachtung in anderer Weise ist eigentlich auch das, was heute sehr häufig wieder stattfindet, wenn es eben nicht kritisch ist. Dann ist es wieder Kunstbetrachtung. Und das dazu ist die Bestenliste da, dass sie das verhindert.
Ich möchte noch mal ein Problem ansprechen, das ja ganz praktisch ist. Wir alle wissen das. Sie sagen, ja, das ist wichtig, das leuchtet ja unmittelbar ein. Allerdings scheint die Literaturkritik ja so etwas zu haben wie ein Nachwuchsproblem. Wenn junge Kolleginnen und Kollegen sich lieber auf TikTok tummeln und möglicherweise Bücher eher anpreiserisch darstellen und nicht in die Redaktionen gehen, um dort Literaturkritik zu betreiben, gibt es ja ein Problem. Wie kann man, um vielleicht etwas plastischer zu formulieren, wie kann man Literaturkritik wieder sexy machen, sodass das auch ein interessantes Berufsbild ist?
Das weiß ich nicht so einfach. So einfach, das kann man nicht sagen, weil es ist ja auch sehr schwer, davon zu leben inzwischen. Die Zeitungen haben nicht mehr die Plätze, die sie mal hatten. Sie können freie Kritiker, davon kann man fast nicht mehr existieren. Also das hat auch sehr viele soziale Implikationen, die ich jetzt hier nicht so einfach lösen kann. Es ist interessant so, und ich glaube, es gibt diese jungen Leute. Die brauchen aber natürlich Ermutigung. Die müssen wir sehen. Die müssen wir zu ihrer Arbeit ermuntern. Da haben wir natürlich auch eine Aufgabe, diesen Nachwuchs zu fördern, ihn herauszufinden. Die kommen von der Uni, so wie wir von der Uni kamen, und sind neugierig und wollen schreiben und lesen. Das hat ja nicht aufgehört auf der Welt. Aber wir müssen sie natürlich finden und müssen sie unterstützen, ja.
Ja, es ist ja überhaupt so, auch dass Journalismus an sich nicht mehr so nachgefragt ist als Studienfach, also dass auch in anderen Bereichen, also der Andrang an Volontären nicht mehr so groß ist. Das hängt alles mit der Frage der Kritik, der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zusammen. Also wer ist interessiert, die Gesellschaft zu beobachten, eben auch die Literatur zu beobachten und zu kommentieren und eben sich mit seiner Meinung da in die Auseinandersetzung zu begeben, indem er Argumente hat oder sie genauso. So, und das ist das Interesse an Journalismus auch, an Kulturjournalismus und dann speziell an Literaturkritik, was gefördert werden muss, dass man auch sehen kann als junger Mensch, dass es dafür Platz gibt. Das eine bedingt das andere, glaube ich.
Zum Abschluss möchte ich gewissermaßen den Senior in der Runde noch fragen. Wir schauen zurück auf 50 Jahre SWR-Bestenliste. Was wünschen Sie denn der SWR-Bestenliste möglicherweise in den kommenden 50 Jahren?
Dass die Gründungsmythen aufrechterhalten werden, dass Kritik wichtig ist. Und ich bin auch der Überzeugung, ich sehe das auch, dass es natürlich auch in der jüngsten Generation, denen, die 20 Jahre alt sind, gibt es ein großes Bedürfnis. Es gibt sehr gute Leute, es gibt herausragende Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die im jungen Alter in einer Tradition schreiben, dass sie wissen, es gibt Literaturgeschichte, es gibt eine sprachliche Form, an die ich anknüpfen kann, es gibt ein Bewusstsein von dem, was Literatur sein kann, großartige Texte, und es gibt es auch potenziell bei Leuten, die über Literatur schreiben. Das Problem ist, dass es strukturell in den Institutionen immer weniger Platz dafür gibt, und ich würde den öffentlich-rechtlichen Anstalten dringend dazu raten, den Auftrag ernst zu nehmen, dass es eine kritische Diskussion gibt, eine gesellschaftskritische Diskussion und eine literaturkritische Diskussion, um den Diskurs voranzutreiben und nicht immer nur affirmativ auf Klickzahlen zu schauen. Damit müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Interessierten, die es absolut gibt, die werden vollkommen unterfordert in den jetzigen Medieninstitutionen. Die können gar nicht das machen, wozu sie in der Lage wären, weil die Formate und Konzepte, die vorgegeben werden, das gar nicht zulassen. Das ist das Strukturproblem.
Also sind wir froh, dass es die SWR-Bestenliste gibt. Wir werden kämpfen dafür, dass es sie die nächsten 50 Jahre noch gibt. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Gesprächsrunde. 50 Jahre Bestenliste, die Zukunft der Literaturkritik. Darüber haben auf der ARD-Bühne der Frankfurter Buchmesse diskutiert Cornelia Geißler, Iris Radisch und Helmut Böttiger. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Messetag. Vielen Dank.